the host city of the Games of the 33rd Olympiad, Paris 24.
Passion. Fünf Ringe, miteinander verschlungen in Blau, Schwarz, Rot, Gelb und Grün. Sie sind das Symbol für die fünf Erdteile, die da alle vier Jahre zusammenkommen. Zum größten Sportspektakel der Welt, zu Olympia. Für die einen Sinnbild für sportliche Höchstleistung, für den Wettkampf zwischen AthletInnen aus aller Welt. Ein riesiges Fest. Für die anderen ein umweltschädliches Mega-Event, wo es schon lange nicht mehr um den Sport geht. Eine Kommerzmaschine. Tja, und dann finden diese Olympischen Spiele plötzlich vor deiner Haustür statt. In Paris. Und du bist mittendrin. Ich bin Romy Straßenburg, Journalistin und seit 16 Jahren Wahlpariserin. Ich erzähle euch, wie Paris olympisch wird, wie sich die Stadt verändert, was die Menschen bewegt, begeistert und beunruhigt. In 5 Folgen nehme ich euch mit zu Orten und Akteuren dieser Spiele. Ihr hört Olympia in Paris. Menschen, Medaillen und Milliarden. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Paris in der Reihe Böll Spezial. Folge 3: Verdrängung und Chancen für die Banlieue. Was passiert, wenn ein Leben vorbeigeht? Was passiert, wenn Olympia vorbeigeht? Na klar, wir schauen darauf, ob etwas weiterlebt. Und wie im echten Leben fragen wir uns, wartet da ein anständiges Erbe? Wenn man den OrganisatorInnen der Olympischen und Paralympischen Spiele in Paris zuhört, dann fällt immer wieder dieser Begriff. Das Erbe, l'héritage. Es gibt sogar eine ganze Abteilung bei der Olympia-Orga, die sich nur mit dem Erbe beschäftigt. Denn was passiert, wenn nach einem Monat Riesensportspektakel alle AthletInnen wieder abgereist sind? Wenn die ZuschauerInnen die Heimreise angetreten haben, wenn die Stadt den großen Kehr ausmacht? Marie Barzac ist innerhalb des Organisationskomitees verantwortlich für den Impact und das Erbe der Pariser Spiele. Ja, diesen Posten gibt es wirklich und in einem Werbeclip für die Spiele erklärt sie, wie die Strategie rund um das Erbe aussieht.
Pour Paris 2024, organiser les Jeux, c'est pas seulement organiser une compétition sportive, c'est aussi organiser des Jeux qui vont être utiles pour notre pays, qui vont être exemplaires.
Für Paris 2024 geht es bei der Organisation der Spiele nicht nur um die Organisation eines sportlichen Wettbewerbs, sondern auch um die Organisation von Spielen, die für unser Land nützlich sind, die vorbildhaft organisiert werden und auch nachhaltige Spuren hinterlassen. Insbesondere durch Programme, die die Franzosen dazu bringen, mehr Sport zu treiben. Es soll auch darum gehen, den Blick der Bevölkerung auf Menschen mit Behinderungen zu verändern. Wir wollen also den Sport wirklich als Instrument für soziale Innovation nutzen.
Marie treffe ich auch noch persönlich. Was sie sagt, ist ja extrem spannend. Das Vermächtnis der Spiele muss nicht nur ganz handfest sein, also Sportstätten, Gebäude und Plätze, wo dann später Schulen und Wohnungen entstehen. In Rio hat das auch nur so halb geklappt. Das haben wir schon gehört. Ganz nebenbei gesagt, auch Schulden werden vererbt. Aber bleiben wir erstmal positiv. Olympische Spiele sollen langfristig etwas bringen. Sollen den Menschen nutzen, zugutekommen. Ein bisschen wie ein Social Booster, also ein Push-Effekt auf die BewohnerInnen. Das kann die Lust sein, Sport zu treiben, schwimmen zu lernen, sich mehr zu bewegen. Deswegen gibt es im Vorfeld zu Olympia eine zusätzliche halbe Stunde physischer Aktivität an Schulen. Richtig wichtig sind auch die versprochenen neuen Arbeitsplätze. 150.000 Jobs werden angeblich durch die Spiele geschaffen. Okay, davon ist ein Teil schon wieder verschwunden, denn die Bauarbeiten sind ja größtenteils fertig. Und bestimmte Jobs gibt es ja auch nur während der Spiele. Trotzdem hört man das Argument, wer bei den Spielen erstmal in Arbeit ist, der findet auch im Anschluss leichter was, weil er ja Referenzen und Kompetenzen vorweisen kann. Klingt ja erstmal nicht schlecht. Und noch was habe ich immer wieder gehört. Es geht auch um das Selbstwertgefühl. Gerade für dieses immaterielle Erbe hat man sich entschieden, ein berühmt-berüchtigtes Departement im Nordosten von Paris zum Hauptaustragungsort zu machen. Das Departement Seine-Saint-Denis. Ihr habt das garantiert schon mal gehört.
in den Nachrichten oder in Filmen wie La Haine. Die Banlieue. Eine Banlieue ist in Frankreich besonders bekannt, nämlich das Departement 93, weil hier die Postleitzahlen der Gemeinden mit der Ziffer 93, 93, beginnen. Dort lebt und arbeitet auch Slimane Tirera. Er ist aktiv bei den französischen Grünen. Er war lange Zeit in Vereinen und arbeitet heute im Organisationsteam Paris 2024. Er beschäftigt sich damit, wie die Spiele auf die Territoire wirken, also auf die Vororte, dort, wo ein Großteil der Spielstätten steht. Hier liegt auch das beeindruckende Bürogebäude vom Organisationskomitee. Dort habe ich ihn getroffen. Und dorthin nehme ich euch jetzt mit.
So, ich stehe jetzt hier vor dem Gebäude Paris 2024 in Saint-Denis. Das ist im Norden von Paris, eine Vorstadt. Und hier sitzt tatsächlich das Komitee der Olympischen Spiele. Vor Paris 2024, vor dem großen Headquarter der Organisation, wo die Olympischen Spiele geplant, organisiert werden, wo im Prinzip alle Fäden zusammenlaufen. Und das Ganze liegt in Saint-Denis. Ziemlich viele Neubauten drumherum, wenn man sich das anguckt. Ganz schick geworden. Eine Metrostation, die gibt es hier noch gar nicht so lange. Und jetzt habe ich hier eine Verabredung mit Slimane Tirera. Der wird mir erzählen darüber, was er hier genau zu tun hat für die Vorbereitung. Da kommt er auch schon. Jetzt hole ich ihn gerade durch die Tür. Bonjour. Bonjour, Slimane. Bonjour, ça va? Ouais, très bien, très bien. Qu'est-ce qu'il y a du monde, là, quand même? Ah, c'est toujours comme ça?
Oui.
Ou uniquement aujourd'hui?
Il y a toujours du monde.
Est-ce que je peux vous mettre le petit micro?
Ah oui.
Comme ça, on enregistre tout de suite?
On va rentrer, de toute façon.
Ouais, attendez, attendez.
Venez
là.
Ich habe versucht, für deutsche ZuhörerInnen zu beschreiben, wo wir eigentlich sind.
Also, wir sind hier in Saint-Denis und das ist wirklich eine eher ärmere Vorstadt par excellence. Es ist eine Stadt mit mehr als 100.000 Einwohnern und wir befinden uns im Département Seine-Saint-Denis, also im Norden, ca. 15 Minuten von Paris entfernt.
War das denn die richtige Entscheidung, die Spiele hierher zu verlegen?
Es war die richtige Entscheidung, dass das Olympische Komitee hierher gezogen ist und dass auch eine Vielzahl von Sportstätten hier gebaut wurden. Ich bin ein Kind von Seine-Saint-Denis, seit sehr langer Zeit. Ich bin hier geboren und ich wohne nicht weit weg von hier, in der Gemeinde Épinay-sur-Seine im 93. Und ich erlebe, dass sich das Lebensumfeld verbessert, dass es ein positives Zeichen ist, dass hier die Büros der Olympischen Spiele sind, die immerhin ein Weltereignis sind, das größte Ereignis der Welt. Menschen aus aller Welt kommen hierher und das ist für mich sehr, sehr wichtig. Das ist ein Symbol.
Que des personnes du monde entier viennent ici. Donc pour moi c'est quelque chose de très important, la symbolique est importante.
Wie sah es denn vorher hier aus in dem Viertel?
Es war wirklich verlassen und runtergekommen. Da war nichts. Es hat sich alles total verändert. Dieser Park existierte nicht. All diese Gebäude existierten nicht. Der Condorcet Campus hier nebenan, den gab es früher nicht. Und unser Gebäude hier, das ist ganz neu. Es wurde im Januar 2021 eingeweiht. Die Metrostation gab es auch nicht. Und vor kurzem wurde die Linie auch noch mal bis zum Rathaus von Aubervilliers verlängert. Wir haben also die Erfahrung gemacht, dass internationale Veranstaltungen gut sind, um Chancen für Gegenden zu öffnen, die vorher brach lagen, verschmutzt waren, die überhaupt nicht attraktiv waren.
Aber mal ganz ehrlich, man kann sich schon fragen, ob das hier nicht wie eine kleine Insel ist. Da sind alle diese Neubauten, klar, aber fügt sich das überhaupt in das umliegende Viertel ein?
Ici c'est plutôt réussi. J'ai même mon ancien patron qui habite ici avec, parce que c'est un mix entre logements sociaux et des personnes qui sont propriétaires. En fait, ça a été.
Das ist hier ziemlich gelungen. Sogar mein ehemaliger Chef wohnt hier. Es ist eine Mischung aus Sozialwohnungen und Menschen, die selbst Eigentümer sind. Tatsächlich war das so geplant. Aber was daraus wird, das liegt in der Zukunft natürlich bei den Gemeinden selbst. Das können wir dann nicht mehr beeinflussen, sondern das wird in Saint-Saint-Denis entschieden. Dort haben wir viele sozialistische Bürgermeister und da besteht natürlich der Wunsch, eine Mischung aus Arbeitervierteln und neuen Bewohnern aus Paris oder anderswo hinzubekommen. Es braucht Diversität. Es braucht Menschen aus verschiedenen Einkommensschichten und mit unterschiedlichen Zielen im Leben.
Slimane zeigt mir noch den Innenhof des Gebäudes. Da gibt es tatsächlich viele Innovationen bei der Wahl der Materialien und der Bauweise. Das treibt ihn und seine Mitstreiter von den Grünen natürlich besonders um.
Alles hier ist aus Holz. Abends geht hier automatisch eine Beleuchtung an. Und wenn es zu heiß ist, dann gehen die Rollläden automatisch zu. Hier geht es also wieder um Nachhaltigkeit. Und beim kompletten Mobiliar wurde das umgesetzt. Alles ist aus recycelten Materialien. Nichts wurde neu angeschafft.
Slimane hören wir noch ein anderes Mal, wenn es um Inklusion und die Paralympischen Spiele geht. Für dieses Thema setzt er sich seit Jahren ein. Auch bei einer der wichtigsten französischen NGOs, SOS Racisme. Er will also ökologische und soziale Aspekte zusammenbringen. Einen Punkt fand ich in Slimanes Analyse besonders interessant. Sozialistische Bürgermeister im Norden von Paris. Klar, das wusste ich. Es gibt den roten Gürtel um die Stadt, die Ceinture Rouge. In den Vorstädten im Norden, Osten und im Südosten wählt man traditionell grün, sozialistisch oder kommunistisch. Und die VertreterInnen sind also geschlossen für das Projekt Olympia? In ihren eigenen Gemeinden? Ich kenne einen aus den Medien, Karim Bouamran. Er ist sogar ein richtiger Star geworden. Von ihm war in der New York Times ein Foto, auf dem er wie Obama posierte. Seitdem ist es ziemlich schwer, ein Interview mit ihm zu kriegen. Wie stehen gerade diese Bürgermeister zur viel beschworenen Gentrifizierung, zur Verdrängung von Alteingesessenen? Wie werden sich die Viertel in Zukunft entwickeln? Wer profitiert? Wer wird vielleicht sogar zurückgelassen? Darüber hat die Journalistin Jadeline Gard geschrieben. Sie arbeitet für Mediapart. Und Mediapart, das ist in Frankreich das wichtigste Investigativmedium. Dort decken sie Skandale auf. Sie rücken Politikerinnen auf die Pelle. Kurzum, Mediapart legt den Finger in die Wunde, da wo es weh tut. Jade lebt in Aubervilliers. Ihr erinnert euch? Das war die Stadt mit den Kleingärten, wohin ich euch in der letzten Folge mitgenommen habe. Bei dem Titel ihres Buches bin ich sofort hellhörig geworden. Es heißt Violence Olympique, also die olympische Gewalt. Ich treffe sie am Place Stalingrad, auf einer Cafeterrasse. Und ich frage sie erst einmal, warum dieser krasse Titel?
Oui, parce que c'est vrai que ça peut surprendre, parce que la violence a un mot très fort. La violence, ça veut dire se faire taper, avoir mal ou se faire prendre quelque chose. Donc moi, je l'emploie dans un sens.
Es stimmt, der Titel mag überraschen, denn Gewalt ist ein sehr hartes, ein sehr starkes Wort. Gewalt bedeutet, geschlagen zu werden, verletzt zu werden oder dass einem etwas weggenommen wird. Ich verwende es also im metaphorischen Sinne, also als Metapher einer Gewalt, die aber gleichzeitig eine echte, spürbare Gewalt ist, unter der die Menschen wirklich leiden. Es geht um die Gewalt, aus der eigenen Nachbarschaft vertrieben zu werden, also die Gewalt sozialer Verdrängung. Dafür gab es das Beispiel von 300 Arbeitern, die in einem Einwandererheim lebten, das in Saint-Ouen liegt. Und tatsächlich stand dieses Haus genau dort, wo heute das Olympische Dorf ist. Es wurde zerstört, um das Olympische Dorf zu bauen. Und das ähnelt auch der Gewalt, die die Menschen erlebt haben, die im sogenannten Unibeton Unterschlupf gefunden hatten, einer Unterkunft für Obdachlose auf der Insel Saint-Denis. Es gibt also diese ganz handfeste Gewalt, wenn man seine Wohnung verliert. Es kann aber als genauso gewalttätig empfunden werden, wenn sich die Nachbarschaft verbessert, das Viertel aufgewertet wird, aber man selbst nichts davon hat. Und das haben mir oft Menschen gesagt, die in Sozialwohnungen lebten, in der Cité Marcel Poul zum Beispiel, auch auf der Insel Saint-Denis, in der gleichen Stadt etwas weiter vom Olympischen Dorf entfernt. Was in ihrem Fall jedoch geschah, war, dass diese Gegend von einem Stadterneuerungsprojekt profitieren sollte. Das ist eine Politik, die Frankreich fährt,
um heruntergekommene Sozialwohnungen zu zerstören, um ihre Bewohner in bessere Wohnungen umzusiedeln. Man kann ganz allgemein sagen, dass diese Stadt wirklich problematisch war. Ein Ort, wo es viel Drogenhandel gab. Und das geplante Stadterneuerungsprojekt wurde eben durch die Entscheidung, Olympia nach Paris zu geben, beschleunigt. Es hat dann Fahrt aufgenommen. Allerdings war das für die Menschen sehr hart. Denn plötzlich standen sie unter extremen Druck. Sie mussten Wohnungsangebote annehmen, auch dann, wenn sie gar nicht ihrem Bedarf entsprachen. Das heißt zum Beispiel Wohnungen, die wesentlich weiter entfernt liegen, die deutlich teurer oder in sehr schlechtem Zustand waren. Sie wurden tatsächlich rausgeschmissen, mit dem Ziel, die Nachbarschaft schöner zu machen. Und viele Leute haben mir das so geschildert. Okay, wenn es hier schöner werden soll, gehören wir nicht mehr dazu. Man will uns während der Spiele nicht sehen. Wir haben 20 Jahre darum gekämpft, dass sich hier etwas verbessert. Und jetzt, wo es endlich passiert, sind wir draußen. Auch ihre Geschichten zählen, selbst wenn wir hier nicht von tausenden Menschen sprechen. Aber für jeden einzelnen dieser Menschen, für jede dieser Familien, ist es ein echtes Gefühl der Ablehnung. In meinem Buch spreche ich auch von Entfremdung, von Enteignung. Und das sind wirklich Menschen, die das Gefühl haben, dass man ihnen die Nachbarschaft wegnimmt. Insbesondere für diejenigen, die schon seit ihrer Kindheit dort leben. Und nun bekommen sie zu hören, jetzt wird's hier richtig gut, aber nicht für euch.
Ich bitte Jade, das Ganze nochmal politisch einzuordnen. Denn erinnert ihr euch, PolitikerInnen wie Slimane, der dort im Departement aktiv ist, der glaubt wirklich an die Spiele. Der setzt viele Hoffnungen in sie. Aber hinter den Spielen, da stehen große Unternehmen. Allen voran Coca-Cola. Airbnb, Allianz, Panasonic, Samsung, Toyota, Danone, Orange, Carrefour, um nur einige zu nennen. Und es wäre reichlich naiv zu glauben, all diese Firmen bestünden nur aus Sportfans und sie würden ihre Millionen ganz uneigennützig für ein nettes Sportfest überweisen. Olympia bleibt ein Millionengeschäft, an dem alle Partner am Ende mitverdienen wollen. Und deswegen sieht Jade einen Widerspruch bei der Unterstützung der Spiele.
Für mich ist hier sehr interessant, dass es sich um Abgeordnete aus dem linken Lager handelt. Das ist letztlich eine Linke, die immer noch einer wirtschaftsorientierten Vision treu bleibt, die eigentlich sehr klassisch, sehr sozialdemokratisch, ganz und gar wachstumsorientiert ist. Das heißt, wenn es gut für das Bruttoinlandsprodukt ist, wenn es Wachstum bringt, dann ist das gut für Arbeitsplätze und gut für die Wirtschaft. In ihrem Denken, ihren Ideen ist das Einsparen sehr zweitrangig. Und das finde ich ziemlich traurig an ihrer Haltung. Das heißt, sie glauben, das ist das Einzige, worum es geht, was man mitnehmen muss. Und wenn man ihnen dann sagt, ja, aber die Leute wurden nicht mal gefragt, die hatten überhaupt kein Mitspracherecht, was hier entsteht, dann bekommt man als Antwort, wir hatten dafür keine Zeit. Das heißt, am Ende glauben sie, das Großprojekt ist wichtiger als die demokratische Partizipation vor Ort. Und in dieser Hinsicht, glaube ich, gibt es einen Unterschied zwischen der Sozialdemokratie und den Grünen zum Beispiel.
Ihr hört es. Jade ist wirklich eine kritische Stimme in Sachen Olympia. In unserem Gespräch hat sie noch eine ganze Menge mehr erzählt. Aber sie hat auch betont, dass Sport gerade in sozial gebeutelten Gegenden eine extrem wichtige Rolle spielt. Und das habe ich schon von vielen GesprächspartnerInnen gehört. Die sind gar nicht gegen Sport. Besonders heute, wo wir viel Zeit an Bildschirmen verbringen. Jede Minute Bewegung ist wichtig. Und im Leistungssport überwindet man ja auch Grenzen. Man zeigt, wozu der eigene Körper fähig ist. Man produziert Endorphine. Und natürlich will man sich mit anderen in seiner Disziplin messen. Deswegen frage ich Jade natürlich danach, ob es denn in ihren Augen eine Alternative gibt.
Es gibt auf jeden Fall viele Möglichkeiten, die Spiele anders auszutragen als bisher. Dazu gibt es auch schon viele Vorschläge von Ökonominnen, Wissenschaftlerinnen und auch Geografinnen. Sie plädieren dafür, dass die Spiele immer in derselben Stadt stattfinden sollten. Da würde man schon mal eine Menge einsparen beim Bau von Stadien, Schwimmhallen und ganzen Vierteln. Das alles müsste nicht jedes Mal wieder gebaut werden, hätte man stets denselben Austragungsort. Es gibt auch Leute, die sagen, man muss über die Sponsorenliste nachdenken.
Wieso ist das seit 1984 eigentlich immer Coca-Cola? Wieso kann man nicht neue Sponsoren gewinnen? Und zwar solche, die stärker eine soziale und solidarische Ausrichtung haben. Man könnte auch einfach weniger Sportarten einbeziehen. Wenn wir uns heute die Liste der olympischen Sportarten anschauen, dann ist die ellenlang. Natürlich ist es super, auch urbane Sportarten einzubeziehen, wie zum Beispiel Hip-Hop, gerade um auch junge Menschen aus sozial benachteiligten Vierteln zu integrieren. Das finde ich wirklich super. Aber es gibt andere Sportarten, die sind super technisch. Und nur sehr wenige Menschen auf der Welt üben sie aus. Ich habe den Eindruck, dass Paris 2024 noch für dieses alte Modell steht. Man hält hier an etwas fest. Man will dieses alte Modell verbessern. Aber dieses alte Modell ist einfach nicht mehr haltbar.
Eines ist klar, bei Ereignissen wie Olympischen Spielen, da werden ganz viele verschiedene Themen verhandelt. Sie sind wie ein Brennglas. Die gesellschaftlichen und politischen Themen werden nochmal sichtbarer. Bis hierhin habe ich den Eindruck, dass die Macher und Macherinnen der Spiele wirklich gute Intentionen haben. Sie glauben an ihre Sache. Sie glauben an die Dynamik der Spiele. KritikerInnen aber fragen, warum es erst die Spiele braucht, um zu investieren, um die Dinge in Bewegung zu bringen. Wieso hat man damit so lange gewartet? Wieso hat man wertvolle Zeit verloren? Eine Frage treibt mich aber schon von Anfang an um. Wer sind eigentlich die Menschen, die für die Spiele kochen, putzen, aufräumen und vor allem bauen? Woher kommen die ganzen Arbeitskräfte? Wer macht all die angekündigten 150.000 Jobs? Dabei bin ich auf ein Thema gestoßen, das gerne ausgeblendet wird. Ausländische ArbeiterInnen, teils ohne gültige Papiere, die werden in allen Branchen eingesetzt. Und oft haben sie weniger Rechte und geringeren Schutz. Und manchmal passieren selbst in einem fortschrittlichen Land wie Frankreich Arbeitsunfälle. Dazu passt eine Geschichte, die mir bei meinen Recherchen begegnet ist. Die Geschichte von Amara. Ich nehme euch mit an einem Sonntag im Mai zu einer Kundgebung der Confédération Générale du Travail, der CGT, der wichtigste Gewerkschaftsbund Frankreichs.
Tja, und dann stand ich plötzlich auf einer Brücke über der Seine, ganz in der Nähe des Port d'Arsenal. Und hier auf der Seine, da soll ja nicht nur die Eröffnungsfeier stattfinden, sondern auch Wettkämpfe. Und dafür gab es im Vorfeld jede Menge Baustellen. Und auf einer dieser Baustellen, da ist ein junger Arbeiter zu Tode gekommen. Das war im letzten Jahr, im Juni. Amara hieß er. Und seitdem kämpfen die Gewerkschaft CGT und andere darum, dass ihm Gerechtigkeit widerfährt. Sie wollen mehr Sicherheit für die Arbeiter und Arbeiterinnen auf Baustellen. Sie haben sich solidarisiert und sie sind hier heute zu einer kleinen Kundgebung zusammengekommen. Ich bin da verabredet mit Jean-Albert Guidou. Der ist Direktor der CGT Bobigny. Und ich habe ihn natürlich gefragt, warum kommt ihr hier heute alle her?
Wir fordern hier Gerechtigkeit für einen malischen Arbeiter, der schon seit ein paar Jahren in Frankreich gelebt hat. Wie so viele andere hatte er keine Papiere und er lebte in einer Arbeiterunterkunft für Malier und andere Menschen aus der Subsahara. Er ist zu Tode gekommen, weil ganz grundlegende Sicherheitsmaßnahmen nicht respektiert wurden. Er ist von einem LKW überfahren worden, als er gerade Feierabend machen wollte.
Wenn ich den Leuten hier zuhöre, dann scheint es so, als sei Amaras Geschichte kein Einzelfall.
Nein, leider nicht. In unserem Land und insbesondere in der Baubranche halten wir im europäischen Vergleich den Rekord bei Todesfällen am Arbeitsplatz. Und von Seiten der Regierung wurde nichts getan. Im Gegenteil. Die Zahl der Inspektoren, die dafür verantwortlich sind, Kontrollen durchzuführen und die Gesundheit und Sicherheit der Arbeiter zu überwachen, diese Zahl wurde weiter zurückgefahren und eingespart. Und solch ein Unglück, solch ein Unfall, der nie hätte passieren dürfen, ereignet sich jeden Tag in unserem Land.
Jean-Albert Guidou gibt nicht den Olympischen Spielen die Schuld. Aber
pour nous les JO montrent à l'échelle
Für uns zeigen die Spiele die Wirklichkeit, der französische und ausländische Arbeiter jeden Tag ausgesetzt sind, auf Baustellen, als Sicherheitskräfte, in Restaurants oder als Putzkräfte.
Was sind denn heute im Kontext der Olympischen Spiele Ihre Forderungen?
Unsere Forderung? Ich rede jetzt mal nicht von den Leuten aus den Sektoren, die sehr durch die Spiele eingespannt sein werden, die also folglich nicht in den Urlaub fahren können, weil die Spiele mitten im Sommer sind. Mit der Familie Ferien machen wird nicht möglich sein. Es gibt also Forderungen nach Ausgleichszahlungen. Das ist ja selbstverständlich und normal. Das gehört zu den normalen Forderungen. Es gibt aber Anliegen, die jetzt noch nicht so sichtbar sind, aber die uns auch beschäftigen. Zum Beispiel im Bausektor. Dort wird es quasi 3 Monate Baustopp geben in der Pariser Region. Was bedeutet das für die ArbeiterInnen? Wenn sie in einer großen Firma arbeiten, dann bekommen sie vielleicht Kurzarbeitergeld für diese Zeit. Aber wenn sie bei Zulieferern arbeiten oder in Zeitarbeit, dann stehen sie mit leeren Händen da. Und was die Situation von illegalen Arbeitern angeht, so ist das kein Randphänomen. Wir haben mehrere Hunderttausend hier in der Pariser Metropolenregion. Und die Firmen fangen jetzt an, massenhaft diese Leute zu entlassen. Denn um sich überhaupt während der Olympischen Spiele fortzubewegen, braucht man einen QR-Code.
Verstehe, also ohne Papiere kein QR-Code und kein Job mehr. Ganz generell hat man ja den Eindruck, dass die aktuelle Regierung, zum Beispiel mit dem Einwanderungsgesetz, nach rechts rückt. Bekommen das die ArbeiterInnen auch direkt zu spüren? Hat das Auswirkungen auf ihre Arbeit als Gewerkschaft?
Ja, natürlich. Wir haben auf jeden Fall gerade ein desaströses politisches Klima in diesem Land, wie in vielen anderen europäischen Ländern auch. Katastrophal. Und natürlich sind die ersten Opfer dieses Klimas die ausländischen Arbeiter. Wenn man von ausländischen Arbeitern spricht, dann vermischt man oft dabei auch Menschen, die illegal arbeiten, aber auch jene ausländischen Arbeiter mit legaler Arbeitserlaubnis. Man wirft sie alle in den gleichen Topf. Die einzige Hoffnung, die ich habe, ist, dass wir Stärke zeigen, dass wir als Gewerkschaft den Arbeitern effiziente Wege aufzeigen, wie sie handeln können, sowohl individuell als auch im Kollektiv, sodass auch sie den Weg der Freiheit, der Gleichheit, der Rechte finden können. Es geht also darum, Stärke zu zeigen. Von der aktuellen politischen Situation in diesem Land erwarten wir rein gar nichts.
Ihr seht, an den Olympischen Spielen scheiden sich wirklich die Geister. Die einen sind absolut überzeugt, die Spiele sind eine Riesenchance. Sie schaffen Arbeitsplätze, erzeugen eine neue Dynamik, Selbstvertrauen, Zukunftsperspektiven. Kurzum, sie sind ein echter Booster. Genauso habe ich aber erfahren, dass Menschen verdrängt werden, sich ausgeschlossen fühlen. Auf jeden Fall haben Spiele Einfluss auf die Gesellschaft, auf die Politik. Und sie werden an Frankreich nicht spurlos vorbeigehen. Ich hoffe natürlich, dass die Optimisten recht behalten werden. Dass möglichst viele Menschen das Gefühl haben, hey, Olympia hat uns was gebracht. Das wird auch damit zusammenhängen, wie gut sich Menschen bei den Spielen einbezogen fühlen. Wie gut man sie willkommen heißt. Zum Beispiel, weil sie nicht der Norm entsprechen, weil sie gehandicapt sind. Wie all die tollen Athletinnen der Paralympics. Oder weil sie queer sind, weil sie sich zur LGBTQ-Community zählen, weil sie abweichen von heteronormativen Weltbildern. Was wird bei den Pariser Spielen für diese Menschen getan? Darum soll es in der nächsten Folge gehen, wenn ich frage, Olympia? Offen für alle? Das hier ist ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung in Paris. Das hier ist Menschen, Medaillen und Milliarden. Ich bin Romy Straßenburg und das war Olympia in Paris. Menschen, Medaillen und Milliarden. Ein Podcast in der Reihe Böll Spezial. Diesen und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung findet ihr auf www.böll.de/podcasts und natürlich auf allen gängigen Plattformen. Diese Serie ist in Zusammenarbeit mit Marc Berthold und Mathilde Lanciot von der Heinrich-Böll-Stiftung Paris entstanden. Overvoice: Julika Herzog, Johannes Hamm und Jeremias Nussbaum. Tonmischung: Gauthier Amer. Au revoir und bis bald.